So, fast alle sitzen jetzt. Diejenigen, die noch nicht sitzen, sollen es tun. Wir fangen mit dem letzten Block an, der Hauptfeindkonferenz, bevor wir morgen dann die Auswertung machen. Und zwar geht es um die Frage Nazis, Querfront und der Ukraine-Krieg. Okay, es werden dazu zu uns reden. Das ist zum einen der Sebastian Kahlens, Verlag 8. Mai. Zum anderen, rechts von mir, der Harry Grünberg, Vorstand Aufstehen. Und ganz rechts von mir, warum seid ihr heute alle rechts von mir? Ganz rechts von mir, das kommunistische, der Thorsten Reichelt aus dem Kommunistischen Aktionsbündnis Dresden. Jeder hat ungefähr 20 Minuten Zeit. Ich werde so ungefähr gucken, also wenn es dann sehr viel mehr wird, werde ich bimmeln, genau. Dann machen wir wie üblich 15 Minuten Pause. Dann ist Diskussion mit den üblichen Regeln. Die sage ich dann nochmal, bevor wir anfangen. Okay, dann gebe ich das Wort an den Sebastian.
Ja, soll ich mit dem Mikrofon sprechen? Oder?
Ja, du sollst mit.
Ja, dann nehme ich das mal an mich hier. Ja.
Ja.
So, hallo nochmal. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung zur diesjährigen Hauptfeindkonferenz. Ich bin schon vorgestellt worden, Sebastian Kahlens, Verlagsleiter des Verlags 8. Mai, der die Tageszeitung Junge Welt unter anderem herausgibt, auch noch mehr, aber Junge Welt dürfte das bekannteste sein. Ja, Nazis, Ukraine, Krieg, Querfront. Das ist ein Schirm, unter dessen Dach eine Menge passt. Und eigentlich könnte man zu jedem einzelnen Aspekt einen ganzen Tag füllen. Deswegen muss ich mich, müssen wir alle uns hier notwendigerweise beschränken. Da fällt die Wahl nicht leicht. Aber ich sage mir, gehen wir mal gleich in die Vollen und greifen das sicherlich Kontroverseste aus diesem Titel heraus, nämlich den Begriff Querfront. Ich habe den großen Vorteil, beim Ukraine-Krieg selbst auf die Junge Welt und ihre umfangreiche Berichterstattung verweisen zu dürfen. Ich möchte die Gelegenheit kurz nutzen, um nochmal ausdrücklich zu sagen, der Ukraine-Krieg hat nicht 2022 begonnen, sondern er hat 2014 begonnen. Mit dem Putsch auf dem Maidan, den faschistischen Ausschreitungen und den hier ja heute auch schon mehrfach erwähnten Gräueln gegen die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine, also der damaligen Ukraine in ihren damaligen Grenzen. Darüber hat die Junge Welt von Anfang an ausführlich, ich würde fast sagen akribisch berichtet. Akribisch im Vergleich zu allen anderen, fast allen anderen Medien, den bürgerlichen sowieso. Denn wir haben das von Anfang an, ich erinnere nur an Wegmarken der Brutalisierung, wie den Anschlag auf das Gewerkschaftshaus in Odessa mit über 100 Toten. Wir haben das ausführlich begleitet. Deswegen bin ich da, wie gesagt, glücklich, auf die Berichterstattung verweisen zu können. Wenn hierzu konkrete Fragen sind, würde ich dann bitte auf die Diskussion verweisen, weil ich nicht glaube, dass es gewinnbringend ist, wenn ich jetzt die Junge Welt der Berichterstattung von 8 Jahren hier zusammenfasse und paraphrasiere. Wir wollen ja auch ein bisschen in die Diskussion kommen. Falls da aber Bedarf besteht, darüber zu reden, gerne, nutzt dann die Diskussion und dann rollen wir das nochmal auf. Begriff Querfront, habe ich gesagt, wird der kontroverseste Teil sein, deswegen würde ich da gleich in die Dutten gehen. Ich muss ein paar Dinge voranschieben, notwendigerweise. Das hat was damit zu tun, dass das dieser Begriff Querfront ein Kampfbegriff ist, kein marxistischer Begriff ist und lustig von allen Seiten gegeneinander benutzt wird. Das kann man mit Beispielen illustrieren. Querfront ist eigentlich immer dann, oder hat man den Eindruck, dann gegeben, wenn Kräfte, die an und für sich nicht zusammengehören, plötzlich anfangen zu kooperieren. Und da das ständig passiert und überall passiert, kann man auch irgendwie alles als Querfront bezeichnen. Das ist nicht zielführend, deswegen möchte ich davon weg. Ich habe jetzt keine Themaseite der Jungen Welt, wo ich euch sagen kann, hier, guckt euch das an, das ist die Definition der Jungen Welt und so haben wir das zu nehmen. Das geht nicht. Wir haben allerdings auch hier eine Berichterstattung der Zeitung, aus der sich einiges extrapolieren lässt und ich habe natürlich auch meine privaten Ansichten dazu. Dementsprechend in diesem Verlauf der Podiumsdiskussion werde ich dann sicherlich auch durchaus meine Privatmeinung zum Besten geben, verweise aber immer darauf, wo die Junge Welt berichtet hat, wo man was nachlesen kann und wo man die Sache auch vertiefen kann. Wir hatten im Jahre 2014, Stichwort Maidan-Putsch, das war der direkte zeitliche Zusammenhang, mit einem neuen Phänomen zu tun. Eine nicht aus der traditionellen Linken stammende, sich selbst so bezeichnende Friedensbewegung trat massiv und ohne große Vorankündigung auf Deutschlands Straßen auf. Ihr erinnert euch vielleicht, das war die Diskussion um die sogenannten Montagsmahnwachen, die sich dann später als Friedenswinter bezeichnet haben und deren Kräfte nicht mehr unter solchen Labeln, aber doch durchaus immer noch auch in der politischen Arena vertreten sind. Als 2014 der Maidan-Putsch stattgefunden hat, war vor allem erstmal eins feststellbar, nämlich das komplette Versagen der Linken. Und damit meine ich insbesondere auch aufgrund ihrer Größe, ihrer Wirkmacht, ihrer potenziellen Wirkmacht, die Linkspartei, aber nicht nur. Alles Weitere, was dann passiert ist, ist nur zu verstehen unter diesem Eindruck der Schwäche der Linken. Das möchte ich ganz ausdrücklich voranschieben. Das ist meines Erachtens der Hintergrund, hinter dem sich all das abgespielt hat, was wir jetzt erlebt haben und worauf ich im Folgenden zu sprechen kommen werde. Gleichzeitig möchte ich noch einen weiteren Punkt voranschicken, der ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Wenn die Zeiten kriegerischer werden, spaltet sich nicht nur die Linke, das ist, glaube ich, eine Gesetzmäßigkeit, sondern es passiert noch was anderes, nämlich gute Teile der, sage ich mal, progressiven Öffentlichkeit, des demokratisch gesinnten Kleinbürgertums, kommen arg ins Schwanken und ins Straucheln. Wir haben es auch seit der Eskalation 2022, Ukraine-Krieg, erlebt, dass viele bis dahin als links- oder linksliberal gelesene Künstler, Moderatoren im Fernsehen, Autoren mit wehenden Fahnen auf die Seite der Kriegsbefürworter und der Waffenlieferanten übergeschwenkt sind. Dieses Phänomen, auch wenn ich das jetzt hier, weil es nicht Teil des Themas ist, nicht schwerpunktmäßig beleuchte, ist ja denn, man möchte das auch als Querfront apostrophieren, darüber kann man, glaube ich, diskutieren. Dieses Phänomen ist mindestens genauso wichtig zu nehmen wie die Aspekte, die ich gleich anspreche. Diese beiden Vorausbemerkungen sind notwendig, damit wir die Diskussion gleich mal erden und nicht ins Gestrüpp kommen und wissen, mit welchen Kräfteverhältnissen wir es hier auch zu tun haben. Wir können feststellen, dass ein guter Teil des demokratisch-liberalen Kleinbürgertums auf die Positionen der Bundesregierung übergeschwenkt ist, insofern die Ukraine militärisch aufrüsten möchte, in das Kriegsgeheul gegen Russland einstimmt, natürlich mit Nuancierungen und mit einzelnen unterschiedlichen Aspekten, aber in der Summe ist es doch eindeutig. Ich verweise hier beispielhaft mal auf die Fernsehsendung Die Anstalt, die ihr sicherlich alle kennt, die umgekippt ist. Und zwar recht zu Beginn des Krieges. Da will ich jetzt nicht zu drüber spekulieren. Ich sag mal nur so, da hängen halt auch Jobs dran. Man ist da schnell raus, wenn man einen falschen Zungenschlag hat. Das ist aber nur die eine, die oberflächliche Seite der Erscheinung. Es geht tiefer. Es gibt tatsächlich auch ein offenkundig gewecktes Bedürfnis, geweckt von Seiten der Herrschenden, sich hier gemein zu machen und sich hier einzureihen in eine gemeinsame Front gegen Russland. Das hat eine lange Vorgeschichte. Das ist eben in der Diskussion auch schon vielfältig zur Sprache gekommen. Jetzt kommt der Russ. Das spielt natürlich in den Köpfen immer noch eine bedeutende Rolle. Diese Phänomene muss man alle ernst nehmen. Aber es steht heute nicht auf der Tagesordnung. Deswegen rede ich über einen anderen Aspekt, mit dem wir es ebenfalls zu tun haben. Das, was eben landläufig als Querfront apostrophiert wird, worüber man streiten muss, was davon Querfront ist und was nicht. Diese Differenzierung können wir sicherlich in der Diskussion gemeinsam vornehmen. Ich habe gesagt, 2014 trat eine neue Kraft auf, aus dem Nichts mehr oder weniger, aber erstaunlich gut unterfüttert mit Geld und Material. Es gab ein Bedürfnis der Menschen gegen den Putsch auf dem Maidan und sich da bereits abzeichnenden Ukraine-Krieg auf die Straßen zu gehen. Die traditionelle Friedensbewegung, ihr wisst es, die ist schwach, sie liegt am Boden, sind oft nur noch Relikte und Trümmer von dem, was in den 80er Jahren mal da gewesen ist. Aber auch gute Teile der Linkspartei haben die Gelegenheit nicht ergriffen, sich zur maßgeblichen Kraft des Protestes auf der Straße zu machen. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, das erleben wir heute noch mal verschärft, dass in der Linkspartei selbst es da völlig unterschiedliche Anschauungen gibt, aber keinen friedenspolitischen Konsens mehr, der konsequent sagen würde, Waffenlieferung aus Deutschland, nein. Das wäre für mich so ein Grundkonsens, den gibt es nicht mehr. Ein Herr Bodo Ramelow, Ministerpräsident, darf selbstverständlich Waffenlieferungen fordern. Es passiert ihm gar nichts, er wird nicht gemaßregelt, er wird nicht hinausgeschmissen. Also in der Linkspartei ist das möglich, sagen nicht alle, das ist mir auch bewusst, aber in der Linkspartei ist das möglich, mit bellizistischen Positionen aufzutreten, ohne dafür in irgendeiner Form kritisiert oder gemaßregelt zu werden. Das sehe ich tatsächlich als hochproblematisch an. Aufgrund dieser Schwäche, die 2014 sich eklatant gezeigt hat, haben andere Kräfte die Arena betreten. Ich habe schon gesagt, die kamen aus dem Nichts. Wir wissen bis heute nicht genau, woher sie ihr Geld hatten, aber es standen plötzlich große Bühnenanlagen vor dem Brandenburger Tor. Da fuhren LKW-Konvois vor, da wurde eine riesen Werbetrommel gerührt, was allein in sozialen Netzwerken, damals vor allem Facebook und Twitter, investiert wurde, weiß ich nicht. Es dürften enorme Beträge gewesen sein. Diese Bewegung hat dann Zulauf bekommen, weil, ich betone es noch einmal, nichts anderes da war, was in der Lage gewesen wäre, den Protest zu artikulieren. Trotzdem würde ich davor warnen, diese Bewegung als links im klassischen Sinne zu bezeichnen. Es waren von Anfang an organisierte rechte Kräfte dabei, auch führend mit dabei, die sich im gewissen Sinne teilweise erfolgreich kamuflieren konnten. Die junge Welt ist damals in die Berichterstattung eingestiegen, hat sich nicht nur Freunde gemacht, das sage ich dazu. Das hat große Kontroversen auch in der Leserschaft geweckt, wie wir uns da positioniert haben. Wir haben dieses Phänomen tatsächlich auf der Straße beobachtet. Wir waren bei den Demos dabei, wir haben die Leute gezählt, wir haben recherchiert, wir haben uns das angesehen. Und unsere Einschätzung als Zeitung war damals, wir haben es hier mit einer rechten Bewegung zu tun, die den legitimen Protest, den es auf der Straße gibt, kapert und zur Befeuerung der eigenen Mühlen in ihre Kanäle lenkt. Da haben wir, wie gesagt, auch durchaus Kontroversen gehabt oder auch Protest gegen diese Feststellung. Das würde die Friedensbewegung ja spalten. Wir haben immer gesagt, nein, eine Friedensbewegung in dem Sinne gibt es gar nicht. Das sehe anders aus. Es ist erstmal notwendig, die aufzubauen. Das kann man aber eben nicht in Zusammenarbeit mit organisierten rechten Kräften. Nicht überall, wo Frieden draufsteht, ist auch Frieden drin. Es gibt Leute, die fordern raus aus der NATO, wünschen sich aber eigentlich ein eigenes Oberkommando der Wehrmacht. Das darf man nicht vergessen. Da muss man also wirklich genau differenzieren, mit wem man es zu tun hat. Ich schicke das jetzt alles vorweg, weil ich gleich noch was sagen möchte, um möglichen Argumenten, die da kommen, die die Situation 2014, 2022 gleichsetzen, hier bereits den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Begriff Querfront wird, ich habe es gesagt, als Kampfbegriff verwendet, unter anderem und zwar ganz massiv gegen die Bewegung um Sarah Wagenknecht. Einen Namen kann ich ihr nicht geben, ihr wisst, was ich meine, also ein Teil der Linkspartei, aber auch darüber hinaus, alte Sozialdemokratie beispielsweise, Friedensbewegte, die, davon gehe ich aus, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, zu einer neuen Parteigründung schreiten werden. Wann, weiß ich nicht. Aber diese Kräfte, die sich beispielsweise bei der großen Demonstration am Brandenburger Tor vor wenigen Wochen mit 50.000 Leuten eindrucksvoll friedenspolitisch geäußert hat, wird übergossen mit einem Kübel, mit kübelweise Vorwürfen, sie sei rechts infiltriert, sie sei Querfront. Distanzierungen, die vorgenommen wurden, werden ignoriert oder als scheinheilig abgetan und dergleichen. Ich möchte vorweg sagen, ich halte dieses Phänomen nicht für eine Querfront. Ich halte es für eine Spielart der klassischen Sozialdemokratie. Das können wir diskutieren, sicherlich auch ein kontroverser Punkt. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass es in der klassischen Sozialdemokratie immer auch Strömungen gegeben hat, die, Stichwort Oskar Lafontaine, aber auch Helmut Schmidt konnte das, selbst Willy Brandt konnte das, die von Fremdarbeitern schwadroniert haben, die von Gastrecht geredet haben und die natürlich auch so ein bisschen den Stammtisch bedient haben mit bestimmten Parolen. Diese Qualität haben wir. Also tatsächlich habe ich den Eindruck, wir haben es dort mit der Genese einer neuen sozialdemokratischen Bewegung zu tun. Ich glaube, es gibt auch objektiv ein Bedürfnis danach in diesem Land. Ich werde die jetzt nicht wählen, ich bin Kommunist, aber es gibt im Land tatsächlich das Bedürfnis, eine klassisch sozialdemokratische Kraft zu haben und wieder wählen zu können. Klassisch sozialdemokratisch meint in diesem Sinne, die auch mal auf den Tisch hauen, die auch mal vom Klassenkampf reden, die einen Streik nicht nur androhen, sondern auch mal durchziehen und insbesondere die die außenpolitische Linie der 70er Jahre, wie sie von Willy Brandt vorgezeichnet wurde, freundlicher Umgang mit Russland, gute Geschäfte mit Russland fortsetzen wollen. Damit artikulieren sie natürlich auch gewisse Kapitalinteressen. Das ist mir ganz klar. Das will ich hier nicht unter den Tisch hauen. Diese Bewegung ist, habe ich gesagt, für mich keine Querfront, weil sie klassisch sozialdemokratische Positionen vertritt. Trotzdem wird der Begriff natürlich massenhaft benutzt, um da drauf rumzuhauen. Dem möchte ich hier widersprechen, aber das ist sicherlich ein Punkt, der dann auch in die Diskussion gehört. Was ist Querfront? Ist Querfront einfach, wenn Nazis versuchen, mit linken Parolen auf die Straße zu gehen und Leute zu fangen? Ich glaube, da wird man den Begriff überstrapazieren. Das ist klassisch soziale Demagogie. Das haben Faschisten schon immer drauf gehabt, vom deutschen Arbeiter und seinen Interessen zu schwadronieren. Nicht nur gegenüber dem jüdischen Kapitalisten, sondern auch dem angelsächsischen Kapital und so weiter. Also diese Klaviatur hatten die Rechten immer drauf. Sie haben damit immer versucht, der Linken den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Vernichtung der Linken, die physische Vernichtung der Linken vorzubereiten. Das war in den 20er Jahren so. Das Ergebnis kennen wir alle. Diese klassische rechte Demagogie erleben wir auch oder als Schnittmenge auch da, wo es um Querfrontphänomene geht, mit einem gewaltigen Unterschied. Die Linke soll eingebunden werden. Der Linken soll weisgemacht werden, dass ihr neuer, passender Bündnispartner die Rechte ist. Das ist der, glaube ich, Unterschied. Das würde ich jetzt auch gerne in die Diskussion werfen. Können wir darüber debattieren, ob das so ist. Im Unterschied zur klassischen sozialen Demagogie des Faschismus wird die Linke umgarnt, wird ihr geschmeichelt, wird ihr weisgemacht, die Interessen seien doch gar nicht so unterschiedlich. Man müsste jetzt des höheren Ziels willen an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Das, denke ich, ist vielleicht sogar auch der einzige Unterschied, weil die soziale Demagogie, die da strapaziert wird, in den Argumenten eigentlich die gleiche ist. Wenn wir diese Definition so fassen wollen, ist klar, dass Querfront-Strategien von rechts ausgehen, originär von rechts ausgehen. unter Ausnutzung theoretischer Schwächen der Linken. Sonst würde diese Strategie nicht und niemals funktionieren. Wenn die Linke klar hätte, keine Zusammenarbeit mit Rassisten, mit Faschisten jeglicher Couleur, wenn das alle Linken klar hätten, gäbe es keinen Nährboden und keine Resonanz für diese Art der Anwanzerei, die ich eben geschildert habe. Insofern könnte man die These erweitern, Querfrontstrategien gehen von rechts aus und versuchen unter Ausnutzung theoretischer Schwächen der Linken ein Bündnis von Kräften zu schmieden, was nicht nur sehr ungleich ist, sondern letztendlich ebenfalls zur Vernichtung der Linken, zu ihrer Unglaubwürdigmachung und so weiter beiträgt. Das wäre jetzt die Definition, die ich anbiete. Man kann die ablehnen, man kann was dagegen setzen. Wie gesagt, es ist ein Kampfbegriff, da bin ich mir ganz bewusst. Insofern gibt es da kein Copyright drauf und auch keine marxistische Definition, die man nachschlagen kann. Ich finde aber schon, man muss mit diesem Phänomen irgendwie umgehen. Das ist neben den klassischen Faschisten, die am liebsten alle Linken ins KZ sperren und ermorden wollen, offenkundig Kräfte gibt. Und die muss man sich nicht ausdenken, die gibt es wirklich. Da gibt es ein Magazin Kompakt von Herrn Elsässer, was dann sicherlich ohne Erlaubnis das Konterfei von Sarah Wagenknecht verwendet. Da gibt es eine faschistische Denkschule in Schnellroda um einen Herrn Kubitschek, aus dessen Milieu der Begriff Querfront ganz offensiv benutzt wird, und zwar positiv besetzt als eine erfolgversprechende Strategie, die von rechts angewendet werden müsste. Das Ganze wird dann sogar garniert mit der Gramsci'schen Hegemonietheorie. Das heißt, die haben sich tatsächlich linke Literatur reingefressen und haben sich da mit Theoremen auch vertraut gemacht, um Linke adäquat ansprechen zu können. Die gehen da systematisch heran. Ob diese Strategie erfolgreich sein wird, das weiß ich nicht. Ich will jetzt hier auch nicht diese Kubitschek-Leute da völlig überschätzen. Die sind in der AfD eine Nummer, aber da gibt es auch andere Einflüsse. Zumindest aber ist es offenkundig, dieser Begriff wird nicht nur als Kampfbegriff, sondern auch affirmativ benutzt, und zwar von rechter Seite als eine potenziell erfolgversprechende Strategie, in die Linke einzudringen, ihre Reihen aufzusprengen, Kader herüberzuziehen, Leute zu illusionieren und so weiter und so fort. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, schon weil die Rechten ankündigen, damit gegen uns vorgehen zu wollen. Es ist also nicht nur ein Hirngespinst, dass wir uns diesem Begriff zu widmen haben, sondern es ist brennende Notwendigkeit, weil Teile der offenen Faschisten ganz offen und ehrlich ankündigen, ja, damit gehen wir auf die Linke zu, damit werden wir Leute fischen und gewinnen. Schon aus dem Grund müssen wir uns damit beschäftigen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das erfolgreich sein wird, was diese Kräfte da anstreben. Ich sehe durchaus in anderer Hinsicht, wo sie Erfolg haben. Und das ist tatsächlich immer da, wo die Friedensbewegung verschwunden ist, wo die Linke, da meine ich jetzt die gesellschaftliche Linke, keine relevante, einflussreiche Kraft mehr ist, wo dann wirklich alles durcheinander geht, wo Nazis Friedenspreise umgehängt werden und was dann alles in den letzten Jahren nach diesen Montagsmahnwachen und Friedenswinter passiert ist. Das haben wir als Zeitung immer kritisch begleitet. Auch da muss ich jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Besteht im Rahmen der Diskussion dann eine Möglichkeit, wenn da weiter Bedarf ist. Heutzutage ist die Situation noch verfahrener als 2014, weil die Spaltung der Linkspartei vor der Tür steht. Das ist, wie gesagt, meine These. Ich sehe nicht, dass sich die Kräfte dort nochmal zusammenraufen können. Dafür sind die Interessen zu unterschiedlich. Also nicht nur im Blick auf Ukraine, das zieht sich dann ja überall durch. Da geht es dann um Regierungsbeteiligung und so weiter und so fort. Aber auch, weil ein Massenexodus aus der Partei begonnen hat und weil dort Funktionäre in der Fläche beginnen auszutreten, gerade im Osten, in ihren Hochburgen. Dass sie im Westen in keinem Flächenparlament mehr vertreten sind, ist euch bekannt, das muss ich nicht erwähnen. All das führt dazu, dass nennenswerter, fortschrittlicher Protest nicht mehr effektiv organisiert werden kann. Oder dort, wo er noch organisiert werden könnte, soll das nicht mehr geschehen. Da wird ein Riegel vorgeschoben, da wird mit Androhungen von Parteiausschlüssen operiert. Wohlgemerkt immer nur gegen die, die friedenspolitische Forderungen vertreten, nie gegen die, die Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Das ist bisher noch nicht passiert. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf den Zustand dieser Partei und die Leerstelle, die sie hinterlässt. Ich sage das nicht mit Häme. Das möchte ich ausdrücklich erwähnen. Ich war nie Mitglied der PDS oder Linkspartei, aber ich sage all dies nicht mit Häme, weil ich mit großer Bestürzung sehe, wie diese Leerstelle, dieses Vakuum, was da auf den Straßen entsteht, Kräften Raum zum Vormarsch gibt, die das Gegenteil von dem wollen, was sie sagen, denen es nicht um Frieden geht, sondern denen es in letzter Instanz um einen aggressiven deutschen Alleingang geht. Sie schmücken sich dann mit der Feder der Russlandfreunde. Ich würde das, wie gesagt, bezweifeln. Das sind oftmals die direkten Erben derjenigen, die den Überfall auf die Sowjetunion durchgeführt haben, also politischen Erben natürlich. Denen nehme ich Friedensgefasel nicht ab. Wir müssen aber noch auf einen zweiten Aspekt zu sprechen kommen. Es gibt im deutschen Kapital neben der aktuell unüberhörbaren Mehrheitsströmung, die im Bündnis mit den USA und anderer westlicher Mächte Russland eindämmen und am besten zerschlagen möchte, natürlich auch eine andere Kapitalfraktion, die historisch mit Russland sehr gute Geschäfte gemacht hat. Also nennen wir sie die Transatlantiker oder wie auch immer, im Gegensatz zu den Europäer oder Eurasier, im Gegensatz zu den Transatlantikern, also erheblicher Teil des Kapitals, der Milliardenprofite gescheffelt hat, der Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mitgebaut hat und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen verblüffend, dass man von denen eigentlich nichts mehr hört, finde ich zumindest. Also wenn ich mal gerade Gerhard Schröder durchs Dorf getrieben wird, hört man von dieser Fraktion herzlich wenig. Die halten sich, glaube ich, auch bewusst bedeckt, weil der öffentliche Mainstream gerade in eine andere Richtung weht. Aber es wäre natürlich töricht zu glauben, dass die verschwunden wären. Nur weil ihr Geschäft einen Dämpfer erhalten hat, ist das Thema ja nicht von der Tagesordnung. Und jeder Versuch des deutschen Imperialismus, seine historischen Wettbewerbsvorteile erneut zu erringen, kann aktuell nur über einen Ausgleich mit Russland stattfinden. Da geht es um Energieversorgung und billige Rohstoffpreise. Das kann kein anderes Land aktuell ersetzen. Und die Zukunftstechnologie, die uns dieses Problems fossiler Brennstoffe entheben wird, ist noch nicht erfunden. Solarzellen und Windräder reichen nicht, das will ich jetzt hier nicht ausführen. Aber diese Fraktion ist nach wie vor vorhanden. Und wenn sie jemals wieder so billig produzieren will, wie sie es in der Vergangenheit gemacht hat, um Milliardenprofite einzuheimsen, muss sie irgendwann mal einen Ausgleich mit Russland finden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Fraktion sich auf Dauer ein Schweigegelübde auferlegt hat, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich versuchen zu organisieren und im entscheidenden Moment, wenn die transatlantische Strategie gegenüber Russland schwächelt beispielsweise, wenn die Ukraine eine Offensive nicht gewinnen sollte, wenn in den USA ein Donald Trump als Präsident wiedergewählt wird, ich könnte die Liste jetzt beliebig fortsetzen, ihr seht, wie brüchig das westliche Bündnis auch sein kann, spätestens dann wird sich diese Fraktion wieder bemerkbar machen und natürlich nicht nur medial, sondern auch publizistisch, politisch irgendwie wieder auftreten. Dieses Phänomen, glaube ich, müssen wir uns genau angucken, weil offenkundig auf den ersten Blick diese Kräfte als Friedensfreunde und super Bündnispartner erscheinen, weil sie einen vernünftigen Umgang mit Russland und darüber hinaus selbstverständlich mit China fordern. Da würde ich vorwarnen, also wir haben es hier mit Teilen des Monopolkapitals zu tun, denen gerade ein bisschen die Fälle wegschwimmen, aber die nicht weg sind. Die haben natürlich Kriegskassen ohne Ende, die sie auch einsetzen können für politische Propaganda oder zum Aufbau neuer Medien. Ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann passieren wird. Und ein politisches Projekt, was im Sinne dieser Leute wäre, könnte durchaus einen Querfrontaspekt haben. Da würde man dann Teile der Arbeiterschaft mitnehmen, Standort natürlich, ne? Also die Standortideologie ist sehr ausgeprägt in der deutschen Arbeiterklasse. Die Arbeiter fühlen sich bedroht durch den Kurs, der gerade durchgeführt wird durch die Bundesregierung. Stichwort Deindustrialisierung, Decoupling. Das weckt größte Befürchtungen im industriellen Proletariat. Das sollte man nicht ignorieren, weil da eben auch ganze Wirtschaftszweige wegzusterben drohen. Das heißt, eine Kraft, die diese Menschen anspricht, hat durchaus auch Chancen auf Erfolg. Das scheint derzeit nicht so wahrscheinlich, weil wir doch das Gefühl haben, einer medialen Einheitsfront gegenüberzustehen. Ich würde die Prognose wagen, dass die nicht ewig halten wird. Also da wird es Entwicklung geben und möglicherweise auch irgendwann ein Umschwung in der öffentlichen Meinung. Gegenüber den Grünen zeichnet er sich gerade so ein bisschen ab. Also wir dürfen da gespannt sein, was weiterhin passiert. Die Gretel zeigt mir die Uhr. Ich bin zum Glück auch gerade fertig. Das vielleicht ganz kurz als einführende Worte, wissend um alle Beschränkungen, die ich hier machen muss, mit der Bitte verbunden, alles, was daran offen, kontrovers ist, in der Diskussion dann gern nochmal auf den Tisch zu bringen. Dankeschön.
Ja, schönen guten Tag und ebenfalls recht herzlichen Dank für die Einladung hier für diese Veranstaltung, die ich für sehr notwendig halte, weil wir erleben ja einen hohen Grad an Verwirrung innerhalb der Linken, nicht nur hier, sondern auch international, wobei weniger bei der Linken im globalen Süden als vielmehr die Linke in den imperialistischen Ländern. Also ich bin Mitglied des Vorstands von Aufstehen und Aufstehen ist eine außerparlamentarische Bewegung. Sie strebt nicht an eine Parteibildung, aber sie versteht sich auch als Geburtshelfer einer neuen Partei, indem wir durch außerparlamentarische Aktionen Luft zuführen können, einer neuen Partei, die sich vor allem auch außerparlamentarisch bewähren muss. Ich selbst war lange Mitglied des Parteivorstandes der Linken bis 2021. Ich gehöre zum Sarah Wagenknecht-Flügel in Anführungsstrichen und bin jetzt dabei, auch bei der Schaffung einer neuen Struktur, die sich das Was-Tun-Netzwerk nennt, das jetzt auch hier in Berlin begonnen wird aufzubauen. Unser Bezirksverband Charlottenburg-Wilmersdorf in der BO Unsere Straße hat beschlossen, letzte Woche einen Was-Tun-Kreis zu bilden. Ja, und jetzt gehen wir auf Berliner Ebene. So, wenn wir die Problematik, die wir heute haben, diskutieren, die können wir nicht losgelöst diskutieren über eine kleine Einschätzung der neuen Situation, in der wir uns weltweit befinden durch diesen Krieg. Also ich denke, dieser Krieg ist ja richtigerweise bezeichnet worden, der fing ja nicht erst jetzt an, sondern der fing 2014 wahrscheinlich als das zuspitzende Moment, aber fing ja eigentlich schon viel früher an. Der Krieg fing ja schon an mit dem Jugoslawienkrieg. Und er fing damit an, dass eigentlich die großen Ziele nach dem Zusammenbruch des Sozialismus, die gehegt worden sind, Russland einfach zu kolonisieren, einfach die Reichtümer Russlands, Sibiriens, den Imperialismus aufzuschließen, nicht gelungen ist. Jelzin wollte das, aber Putin hat ihn einen Riegel zu. Damit meine ich nicht, dass Putin unbedingt revolutionär ist, aber er hat anderen Interessen entsprochen. Und wir haben heute eine Situation, wo Russland immer noch Großteil der Wirtschaft staatlich ist, wo die Bodenschätze in dem wichtigsten Bereich staatlich sind. Und das hat den Imperialismus nicht gepasst, weil zur Entwicklung der neoliberalen globalisierten Welt braucht man Expansion und man braucht die Aneignung der immensen Reichtümer, die in Sibirien sind, um dieses System aufrechtzuerhalten. So, und die Lage, in der wir uns befinden, ist sehr interessant, weil wir haben es zu tun natürlich mit einem Krieg gegen Russland und China als Störelemente der neoliberalen Ordnung, die auch zu den Totengräbern dieser Ordnung werden, weil viele sagen, der neoliberale globalisierte Kapitalismus ist am Ende. Denn auf der anderen Seite haben wir eine sehr aufmüpfige Welt im globalen Süden, die nicht mehr bereit ist, die Regeln dieses Systems zu folgen. Und das macht sich vor allem bemerkbar, dass jeden Tag eine Nachricht kommt, welches Land sich gerade entdollarisiert. Und wenn der Dollar nicht mehr Leitwährung ist, bricht die amerikanische Ökonomie zusammen. So, die USA wiederum führen nicht nur einen Krieg gegen Russland und China, sondern führen auch einen innerimperialistischen Konflikt, um die Herausforderung klein zu machen. Also der Hauptschlag in Europa ist gegen den deutschen Imperialismus gerichtet worden und gegen die deutsche Bourgeoisie. Ja. Und daraus ergibt sich, dass wir in eine völlig neue Situation kommen, wo wir eine Abwärtsentwicklung des deutschen Imperialismus sehen. Ja. Und wo zusehends Teile der Bourgeoisie in Deutschland sich einfach fügen, ja, den US-Interessen und die Konzerne in wichtigen Teilen dazu übergehen, in den USA zu produzieren, ja, sich dieser Entwicklung fügen. Und das wird eine Situation schaffen, hast du gerade beschrieben. Wir werden dann Deindustrialisierung haben. Wir werden einen Druck haben auf die kleinen Betrieben, kleine mittelständischen Betrieben, die ja aufgrund der enormen Kosten für die Energie nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und wir werden natürlich eine Arbeiterklasse haben, die davon enorm betroffen ist und die eigentlich ein Interesse hat, dass das Land nicht deindustrialisiert. So, und wir werden wahrscheinlich einen Kampf haben um die Vorherrschaft übers Kleinbürgertum. Ja, wer orientiert das Kleinbürgertum? Die Linke oder die Rechte? So, und da kommen wir nämlich zu einer Situation, die eigentlich nur vergleichbar war mit den 20er Jahren, der Beginn der 20er Jahre, als die in Deutschland die Ruhrbesetzung stattfand und dass diese Ruhrbesetzung durch Frankreich und Belgien zu einer enormen Verschärfung der Krise der Inflation führte zu einer Entwertung der Vermögen des Kleinbürgertums, aber auch der Arbeiterklasse und die Gefahr des Faschismus auch in Deutschland heraufbeschwört. Zur gleichen Zeit siegte ja der Faschismus in Italien. Und die Komintern, und wir sind ja hier in einer kommunistischen Tradition und diese Tradition muss man ja auch selbst sich wieder ins Bewusstsein rufen, hat ja eine lange Debatte gehabt auf den 3. und 4. Weltkongress der Kommunistischen Internationale über die Frage, wie geht man mit diesem Phänomen Faschismus um? Also dieses Phänomen hat man aus zwei Seiten angegangen. Einmal wollte man analytisch erstmal verstehen, was ist der Faschismus überhaupt? Was reflektiert da? Ja? Und der zweite war, wie geht man taktisch und strategisch mit dieser Problematik um? Ich glaube, wir brauchen heute nicht mehr über das Phänomen des Faschismus reden, was ist ihre Klassenbasis, wer sind die Hauptkräfte, die das speisen und in welchen Interessen steht er. Aber wir müssen sehr wohl um die Taktik sprechen. Und der 3. und 4. Weltkongress der Komintern, besser gesagt der 4. Weltkongress, da gab es ja die berühmte Rede von Karl Radek, die Schlageter-Rede, wo Karl Radek darauf hingewiesen hat, man darf das Kleinbürgertum nicht den Rechten überlassen. Das war nämlich eines der wesentlichen Lehren aus Italien, dass die Arbeiterbewegung, nachdem sie ihren großen Aufstand 1920 hat und der fehlgeschlagen ist, zerfiel die Arbeiterbewegung und das Kleinbürgertum strömte dann in die Orientierung der Faschisten. Und der Kern der Überlegung war gewesen, wir müssen das Kleinbürgertum abholen und in einen Prozess führen, wo sie bejahen die proletarische Revolution. Das war der Kern. In der Frage, wie diese Taktik umgesetzt wird, gab es erhebliche Debatten und Differenzen in der Debatte der kommunistischen Bewegung und der Komintern. Und eines aber, was alle vereinigt hat, bis zu einer Spätphase der KPD 1930, war, wir müssen die Menschen auch ansprechen über die nationale Frage, aber wir müssen sie ansprechen klassenmäßig. So. Und wenn wir die Menschen klassenmäßig ansprechen, dann geht es nicht darum, Bündnisse mit rechten Organisationen zu schließen, sondern taktisch ausnutzen, ja, die Verwirrung, die auch besteht, aber dieser Verwirrung eine proletarische Lösung der Probleme geben, auch der nationalen Probleme, die es gab. So, es war nie in der Frage, wie man sich an die nach rechts tendierenden kleinbürgerlichen Massen heranwagt, die Frage einer organisatorischen Bündnisses mit rechten Kräften. Das wurde so ziemlich weit durchgehalten bis 1930, als das den Verkehrsarbeiterstreik hier in Berlin gab und die Frage der roten Volksabstimmung, wo man fast den Eindruck gewann, KPD und NSDAP hatten organisatorisch was zusammen gemacht, was aber nie der Fall war. Ja. Also diese Problematik, die wir heute haben mit der Querfront-Debatte, hat einen historischen Hintergrund. Das ist ja nichts Neues. Ja. Es ist immer der Vorwurf, dass wenn man eine leninistische Politik der revolutionären Orientierung hat, wird man auf den Punkt kommen, dass wenn man auf dem Weg ist, die proletarische Machteroberungsfrage zu stellen, wird man immer das Kleinbürgertum mitnehmen müssen auf den Weg, Mehrheitsverhältnisse für eine Revolution herzustellen. Das ist der theoretische Kernsatz davon. So, und wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen, dann müssen wir sehen, dass es eine enorme Verwirrung innerhalb der Arbeiterbewegung gibt, aber auch im Kleinbürgertum. Und dass aufgrund der Schwäche der Linken und des Verrates der Linken, und ich möchte mal eins sagen, was in der Linkspartei im Moment passiert, das ist ja nicht nur eine Verwirrung, sondern die Linkspartei ist zu dem linken Feigenblatt des herrschenden Blockes geworden, gerade in der Kriegsfrage. Das ist kein Ausrutscher, sondern das ist ein struktureller Teil, dass sich die Linkspartei dafür entschieden hat, um mitregieren zu können, wirft sie alles über den Haufen. Ja, alle Prinzipien. Ja, so, und aufgrund, und du hast es ja auch erwähnt, aufgrund, dass die Linke keine Orientierung ausstrahlt, hat die Rechte natürlich ein leichtes Spiel, die Menschen für sich abzuholen. Also wenn wir die Entwicklung sehen der AfD der letzten 2 Monate, die AfD ist jetzt bei Umfragen auf 15-16% hochgeschossen. Also von 12%, glaube ich, auf 16% hochgeschossen. Genau wie die Grünen, nur aus völlig unterschiedlichen Punkten. Die Grünen wegen der Kriegsbejahung mitunter und die AfD, weil sie eine Antikriegspropaganda machte. Ja? Und sie sammelte Teile, die sich von dem Narrativ nicht haben beeindrucken lassen, wer gegen den Krieg ist, ist für Putin. Ja? So, und das Fehlen einer linken Partei, die das zum Ausdruck bringt, macht die AfD erstmal stark. So haben wir ja das Problem, dass wir mit der Frage der Parteibildung sehr schnell voranschreiten müssen. Ich frage mich manchmal, ob der Herbst als Termin für eine Entscheidung einer neuen Partei nicht bereits zu spät ist, weil wir das Momentum verpassen. So, die andere Frage ist die, was machen wir, wenn die Situation jetzt mit der, sagen wir mal, mit der Debatte über Flugzeuglieferungen oder es an anderer Ecke eskaliert und wieder eine Stimmung da ist für eine Massenmobilisierung. Da haben wir das Problem, dass wir Demonstrationen organisieren, die nicht klinisch rein links sein werden. Ja? In denen sogar organisierte rechte Kräfte reintröpfeln und das versuchen auszunutzen. Ja, und wo wir dennoch solche Demonstrationen machen müssen und versuchen müssen, alle Menschen, die bereit sind zurzeit für einen Waffenstillstand ohne Bedingungen, die gegen Waffenlieferungen sind, auf einer großen Kundgebung und Mobilisierung mitzunehmen. Ich glaube, wir haben es einigermaßen gut gelöst bei der großen Kundgebung von Sarah. Wir haben rechte Symbole nicht zeigen lassen, soweit es ging. Der Ordnerdienst war ja nicht so groß, dass wir hätten alles in Griff haben können. Wir haben ja auch mit dieser großen Ordnung tatsächlich gar nicht gerechnet bei der Demo. Wir hatten vielleicht 30 Ordner für die ganze Demo und wir waren nicht an jeder Ecke präsent gewesen. Wir haben gerade mal die Elsässer Truppe dort einschachteln können. Aber dass woanders hier und da mal ein AfDler oder vielleicht eine AfD-Fahne gezeigt wurde, das hatten wir nicht im Griff. So, ich bestreite vehement, dass die Freie Linke, die zwar etwas wirr ist, dass die rechts ist. Ja, dass die Freie Linke so wirr ist, ist ein Ergebnis des Fehlens einer Linken, die konsequent Antikriegspolitik macht. Weil ich kenne viele aus der Freien Linken, die kommen eigentlich aus dem Spektrum der Linken. So, und dann haben wir noch das Phänomen der Basispartei, bei der diese ganze Verwirrung, die im Kleinbürgertum besteht, sich fokusähnlich dort zum Ausdruck kommt. Du hast es von esoterischen Leuten in der Basispartei zu tun, so Esoteriker, die da zu den Anthroposophen neigen, bis hin zu ehemaligen Linken. Ja, und wenn sich einer anguckt, die Antikriegsposition des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, der Basispartei, bei der viele ehemalige Linke dabei sind, die ist eigentlich sauber. Völlig, könnte jeder unterschreiben. Diese Position ist eine klare Antikriegs- und eigentlich auch antiimperialistische Position, die sie bezogen haben. Aber das ist wiederum nicht charakteristisch für die ganze Partei, sondern in dieser Partei sind alle Widersprüche, kommen darin zum Ausdruck. So, das heißt, wir brauchen ein Verhältnis, wo eine Linke, die auf den Prinzipien von Frieden beruht, in der Lage ist, die Kräfte zu bündeln, zu sammeln und der Rechten in dieser Frage das Wasser abzugraben. Das hängt aber davon ab, ob wir, was Demonstration und die Debatte anbetrifft, eine gewisse politische Hegemonie in der Gesellschaft bekommen. Und die haben wir nicht zurzeit. Ja? Und ich glaube mal, dass durch die Parteineugründung, die Sarah vorhat, zumindest ein Stück weit die Kräfte zusammengeführt werden auf einer friedens- und sozialpolitischen Ebene, die diese Kräfte bündeln kann. Ich glaube, was uns sehr stark von der rechten Position in der Friedensfrage unterscheidet, ist erstens, es herrscht ja nicht nur ein Krieg, es herrscht auch ein sozialer Krieg. Ja, in Deutschland. Ein sozialer Krieg, wo alles in die Richtung geht, den Sozialstaat zu demontieren. Und das wird noch stärker werden in der nächsten Runde. Es wird keinen Doppelwumms mehr geben, der auffangen kann, die größten Verwerfungen. Die Regierung hat ja schon angekündigt, nächstes Jahr haben sie 50 Milliarden weniger Einnahmen. Ihr könnt euch ausmalen, wo gespart werden wird, wenn 50 Milliarden fehlen. Das heißt, all diese Verwerfungen sind da. Und da wird auch die Stunde kommen, wo zumindest der bürgerliche Teil der AfD, ich meine jetzt nicht den Umhöcke, aber der bürgerliche Teil der AfD wird springen müssen, wie steht sie in der Sozialpolitik. Weil bekannterweise vertreten die ja eigentlich nur neoliberale Positionen in der AfD. Und das heißt, die Linke kann nur eine Hegemonie gewinnen, wenn sie die Kriegsfrage mit der sozialen Frage zusammentut. Ja? Und die Partei Die Linke spielt die Polizeiabschnittsbevollmächtigten in der Gewerkschaften, um die soziale Frage von der Kriegsfrage zu trennen. Ja? Es gibt keinen Sozialstaat im Krieg. Das ist die wichtigste Argumentationslinie, die man dabei entwickeln kann. Und da werden wir uns von den Linksliberalen und von den Rechten unterscheiden, indem wir das auf diese Fragestellung auch zuspitzen. So, ein Punkt, der mich ein bisschen rausgekitzelt hat, ist, wird die neue Partei sozialdemokratisch sein?
Meine Privatthese.
Mit deiner Privatthese, ja, habe ich schon verstanden, aber es ist bei vielen Menschen, kommt diese Problematik zum Tragen. Ja, ich glaube, ja, diese neue Partei wird an den Sehnsüchten besserer sozialdemokratischer Tage anknüpfen wollen. Aber ich behaupte, die Instabilität, in der der Kapitalismus sich bewegt, die geringeren Verwertungsmöglichkeiten, die absinkenden Möglichkeiten des deutschen Kapitals, die Profitrate zu halten, wird dazu führen, dass eine sozialdemokratische Politik nur noch unter revolutionären Umständen umzusetzen ist. Die Dialektik. Ja. Das heißt, man fängt an, mit sozialdemokratischen Forderungen und wenn sich der Prozess radikalisiert, endet man mit Antikapitalismus. Ich glaube, dass es ein Problem ist, da das antikapitalistische Bewusstsein so verloren gegangen ist, auch innerhalb der Klasse. Ich glaube, ich muss die Klasse erst einen Prozess machen, durch Kämpfe ihr Bewusstsein zu schärfen. Und wenn der Anknüpfungspunkt der Kämpfe alte sozialdemokratische Sehnsüchte ist, dann ist das ein Mittel, um auf eine Politik dann zu kommen, die stärker klassenorientiert ist. Deshalb wird diese neue Partei zwei Ebenen brauchen. Sie brauchen eine breite Ebene, wie es die Mélenchon-Bewegung in Frankreich ist, La France Insoumise. Diese breitere Bewegung ist nicht unbedingt in der Tradition des Sozialismus und des Klassenkampfes, aber sie braucht daneben marxistische Kader und Kaderorganisationen. Also La France Insoumise existiert auch deshalb, weil es zwei wichtige Komponenten gibt, die die Kader stellen in La France Insoumise. Das ist einmal die Partie de Gauche, ja, und einmal die sogenannte POI, die Unabhängige Arbeiterpartei, die auch Teil von La France Insoumise ist und die im Wesentlichen die Orientierung und den Kurs bestimmen. So, ich sage das, weil es in diesem dialektischen Verhältnis kann es aufgehen. Wir brauchen eine breite Bewegung und wir brauchen eine programmatisch klarere. Kann sein, dass für die Kräfte, die sich aus der Linken raus entwickeln, erstmal das Erfurter Programm, dieses zu verteidigen und mitzunehmen, der Ausgangspunkt sein kann. Aber auch das Erfurter Programm entspricht nicht mehr ganz der Entwicklung des Klassenkampfes. Es müsste nach links nachgeschärft werden und nicht wie die Rechten es entsorgen wollen nach rechts, dieses Programm. Ja. So. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Also es hat eine alte Tradition, diese in der kommunistischen Bewegung darüber zu diskutieren, wie gehen wir um rechts. Die Frage der Querfront ist nichts Neues. Es ist ein Kampfbegriff gegen jede Art revolutionärer Politik, der benutzt wird, in den Faschismus und Kommunismus auf die gleiche Ebene als totalitär dargestellt wird. So, und da dürfen wir uns nicht in die Falle begeben. Und außerdem ende ich damit, wir brauchen eine kräftige Entmischung von all dessen, was der linksliberale Diskurs ist.
Vielen Dank. Thorsten, jetzt bist du dran.
Ich muss noch aufs Bild warten. Genau gesagt muss ich das nicht, weil das wird ja irgendwann jetzt gleich erscheinen. Liebe Genossinnen und Genossen, erstmal vielen Dank für die
Entschuldigung. Ja, klar. Für die erneute Einladung, wie schon im letzten Jahr, und die Bitte, mich wieder eines Themas anzunehmen. Diesmal Thema Querfront. Ihr hattet das schon gehört. Und das erste Problem ist, es gibt keine Definition. Nur Querfront, hat Sebastian schon gesagt, beziehungsweise kamen heute auch schon verschiedene Aspekte der Querfront zur Frage, zur Sprache. Und deshalb habe ich...
Das läuft automatisch durch. Nochmal zuerst. Was hast du denn da aufgerufen? Die PDF, oder?
Ja. Okay, dann seht ihr die... Dann seht ihr die erste Folie nicht, aber die kann ich auch ansagen, auf der steht die Querfront oder der vorübergehend kreidefressende Faschismus. Und was ihr gerade gesehen habt, ist also jetzt die zweite Folie, auf der dann die Ergänzung steht, solange er noch nicht an der Macht ist. Und die Definitionen der Querfront sind schon deshalb keine Definitionen, weil eine Definition gibt es nur eine und davon gibt es eben keine. Objektiv ist eine Querfront schlichtweg ideologisch wie handlungspraktisch überhaupt nicht möglich. Dazu werde ich gleich noch kommen. Als mir Peter das Thema nannte, ist mir zunächst erstmal nichts eingefallen. Ich sollte aus Querfrontbestrebungen in meiner Umgebung berichten und ich dachte, Querfront, nee, weiß ich nicht. Dabei war ich kurz vorher auf so einer Veranstaltung gewesen und also nicht bei den Querfrontlern, sondern als Protestler gegen diese Querfrontaktion. Und ich sollte eigentlich Beispiele aus zweiter Hand nehmen, aber dann fielen mir plötzlich auch Beispiele aus erster Hand solcher Querfrontbestrebungen ein.
Das Video brauchen wir mal.
Das war also Dresden am 18.06.2022, also der Ukraine-Krieg lief schon und überschrieben war das Ganze Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Das ist übrigens ein Video, was von den Organisatoren selbst dann angefertigt und ins Netz gestellt wurde. Und hier unübersehbar der große AfD-Wagen mit Anhänger. Zu dem offensichtlich auch diese Bühne dann gehörte. Regenbogenfahnen und Schirme und rote Fahnen, die schon erwähnte Freie Linke war auch mit vertreten. Das ist ein Friedensfahrzeug, das sieht bloß aus wie ein Polizeifahrzeug, das taucht immer bei diesen Friedensaktionen mit auf. Das sind die Impfgegner. Das bezieht sich nicht auf den Teilnehmer dieser Veranstaltung. Lauterbach muss weg. Sondern auf den Bundesgesundheitsminister. Ja, und dann zeigt sich des Pudels Kern. Also die Symbolik ist schon einigermaßen klar und mehr wollte ich nicht demonstrieren. Also wer bei sowas mitläuft und dann noch nicht mitkriegt, worum es geht und was das für Leute sind, also da ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Nee, das ist aus. Wir sind lang hier. Und das ist noch die stark gekürzte Fassung. Wer sich komplett antun will, ich werde den Beitrag auch mit den Internetlinks dann noch zur Verfügung stellen. Ja, wir waren eben auch mit von der Partie. Nächste Folie nochmal bitte. Ah, das ist die erste Seite. Jetzt. Genau. Und das war dann unsere kleine Gegenkundgebung. Das waren also sicher weniger als 100 Leute und die bei der Querfront-Kundgebung, das waren aber also einige Tausend, die Angaben 10.000, was die Veranstalter gesagt hatten, war sicher zu hoch gegriffen, aber es waren einige Tausend. Ja, weitere Querfront-Bestrebungen, die mir aus meinem persönlichen Umfeld einfiel, war also ein persönlicher Kontakt zu Michael Koth, der dürfte auch einigen bekannt sein, der plötzlich auf dem Riesengebirgstreffen des Revolutionären Freundschaftsbunds mit irgendwelchen anderen zwielichtigen Gestalten auftauchte. Das Pech hatte dann mit mir am Tisch zu landen zum Abendbrot und damit mit seinen komischen Parolen nicht weit zu kommen. Also ich kannte ihn vorher nicht, ich kannte auch den Namen nicht, aber mir war nach 10 Minuten klar, was das für ein Typ ist und musste ihm dann also immer die ganze Zeit Paroli bieten und der ist also nicht weit gekommen. Ja, nächste Folie bitte. Ja, ich will bloß auf ein paar Punkte eingehen, mal gucken, wie viel wir davon schaffen. Also erstmal Charakter und Ziel der Querfront, ein paar Beispiele habe ich noch vor und aktuelle Entwicklungen sowie auch ein paar falsche Querfront-Vorwürfe wollte ich mir vornehmen. Ich habe immer ein Problem mit den Begriffen rechts und links, auf die sich der Begriff Querfront häufig bezieht. Nächste Folie bitte.
Und die übernächste.
Kennt ihr alle diese komische Hufeisentheorie? In meiner Originalpräsentation läuft jetzt hier noch eine Laufschrift durch Blödsinn. Weil natürlich die Gesellschaft natürlich eine Mitte kennt, das heißt ihren gegenwärtigen Zustand. Aber es gibt fortschrittliche Kräfte, die sie in einer progressiven Art verändern wollen. Und es gibt natürlich die reaktionären und die extrem die faschistischen Kräfte, die es noch alles noch übler wollen. Und dazwischen ist natürlich eine Querfront überhaupt nicht denkbar, schon von der Zielstellung nicht. Es ist einfach eine soziale oder Teil der sozialen Demagogie, weil das Finanzkapital einfach proletarische Kräfte für seine Drecksarbeit braucht. Und die Faschisten, solange sie noch nicht an der Macht sind, sich damit personellen Zuwachs zuführen wollen. Und da gibt's einen Ausspruch aus einem Interview mit Michael Kühnen, also das war so ein Faschistenführer der BRD aus den 70er, 80er Jahren, kennen sicher einige hier. Und von dem stammt ja der Ausspruch, dass man also erstmal, nächste Folie bitte, Als er befragt wurde, mit wem er sich gern zusammentun wollte, bezog er sich positiv auf die Autonomen, weil die eben auch so aktionsorientiert sind und man solle erstmal das System stürzen und dann könnte man hinterher immer noch ausschießen, wessen Vorstellung von der Gesellschaft die bessere ist. Der Schwerpunkt, den jeder sofort hören sollte, der Begriff ausschießen. Das heißt, die haben sogar von vornherein gesagt, wir knallen euch hinterher sowieso ab, wenn ihr uns zur Macht verholfen habt. Also wer auf sowas reinfällt, muss also stark in Frage gestellt werden, inwiefern der überhaupt gesellschaftlichen Durchblick hat. In den BRD-Medien, nächste Folie bitte, habe ich interessanterweise auch richtige Aussagen zur Querfront gefunden, die auch Sebastian sinngemäß schon so wiedergegeben hat. Und bloß zur Zeit online, um den nochmal zu charakterisieren, was das für eine Zeitung ist, eine Charakterisierung, eine aktuelle Zelenskys und was die drüber schreiben und dass also die Ukraine von der EU so gesehen wird, wie also die EU sowieso auch gerne wäre, was ich nie bezweifle. Also bloß um den Charakter der Zeitung aber zu präsentieren. Aber zur Querfrontstrategie geben die also auch offiziell zu oder stellen das so dar, dass das also eine Bestrebung der reaktionären Kräfte ist, um eben in der linken Bewegung im weitesten Sinne dort Kräfte abzugrasen. Dann eine andere Aussage daraus noch. Es ist eine verwirrende Aufführung. Jürgen Elsässer, ein rechtsextremer Publizist, also auch Zitat aus der Zeit, steht inmitten einer Menschenmenge auf dem Leipziger Augustusplatz. Um ihn herum stehen Anhängerinnen und Anhänger der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen. Und auch einige Neonazis sind zugegen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes hat an diesem Tag die Linkspartei demonstriert und Elsässer zeigt sich empört darüber, dass die Genossin Sarah Wagenknecht auf der Konkurrenzveranstaltung nicht sprechen dürfe. Und das wurde ja vorhin schon erwähnt, dass sie sich auch an anderer Stelle mit ihrem Bild dort falscherweise geschmückt hat. Die Aussage dann der Zeit noch, eine rechte Demo, die Sympathie für prominente Linke bekundet. Konfuser könnte die Lage kaum sein. Doch dahinter steckt Kalkül, ersonnen von rechten Aktivisten wie dem Verleger Götz Kubitschek, der gleichsam in der Menge steht. Das heißt, die Namen sind alle vorhin schon mal gefallen. Das sind also so ein paar Exponenten dieser Querfrontbewegung und die es also immer wieder probieren, Leute aus dem fortschrittlichen Spektrum dort zu verwirren. Nächste Folie bitte. Bloß noch ein paar kurze Beispiele, dass das historisch auch die Themen Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung hatte ich vorhin genannt. Das ist was aus der faschistischen Propaganda von 1936 stammt. Also auch damals haben die noch von Frieden gesprochen. Also Ehre, okay, ist hier taucht heute nicht mehr auf, aber Ehre, Freiheit, Frieden. Nächste Folie bitte. Das sieht ja erstmal ganz gut aus, aber die Farbgebung macht misstrauisch. Nächste Folie. Weil es seit der AfD ist. Nächste. Die AfD, die sich auch positiv auf Ernst Thälmann bezieht. Und wer da nicht viel nachdenkt, der könnte also tatsächlich auf die Idee kommen, die hätten also wirklich positive Bezüge zur kommunistischen Arbeiterbewegung, was schlichtweg natürlich gelogen ist. Und die Faschisten übernehmen also für diese Querfrontbewegung oder diese Querfrontbestrebungen verschiedene Symbole, also zum Beispiel von den Autonomen gerade die Kleidung. Sie haben schwarze Blöcke gebildet mit ganz ähnlichem Auftreten. Sie tragen auch Che Guevara-T-Shirts, sie tragen oder treten mit der Regenbogenfahne auf, aber das ist alles nie neu, weil auch die Partei hieß ja damals Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, also alles nichts Neues und bloß ein paar aktuelle Themen oder Entwicklungen aus der Richtung. Also was sind die heutigen Schlagwörter, unter denen sie auftreten? Frieden, Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung und sie üben natürlich auch Kritik am jetzigen System, Regime, wie auch immer sie das gerade formulieren und dann eben links-grün versifftes Establishment und Parteiendiktatur, gegen die man also gemeinsam kämpfen müsse und wozu man sich dann eben zusammenschließen soll. Leider kommen diese Querfrontbestrebungen eben nicht nur von Faschisten, manchmal auch von Linken oder fortschrittlichen Kräften, die dann sagen, also meistens Einzelpersonen, die sagen, na, die AfD, die kritisieren ja auch das Richtige, die haben ja teilweise unsere Positionen. Aber ich habe hier die Frage auch formuliert, was fehlt natürlich in den ganzen Querfront-Aktionen? Natürlich die Klassenfrage fehlt. Und es fehlt auch die Benennung des Imperialismus und seiner Funktion. Und natürlich fehlt auch die Benennung der Faschisten oder wie Sie es nennen, auch der Rechten als Instrumente der Herrschenden. Ja, ich habe es also öfter jetzt auch in letzter Zeit schon gehört, wenn dann solche Veranstaltungen der AfD oder Pegida oder Querdenker stattfinden. Man müsse doch hingehen und mit den Leuten reden. Das Problem ist, das haben ein paar Genossen mal probiert. Die sind entweder zu einer Querdenker- oder Pegida-Veranstaltung gegangen mit roten Fahnen, um sichtbar zu werden und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie sind immerhin unbeschädigt, aber ohne rote Fahnen wiedergekommen. Also diese Ideen können einfach nicht funktionieren. Die nächste Folie bitte. Diese falschen Vorwürfe, die kamen also auch schon vorhin zur Sprache gegenüber Sarah Wagenknecht vor allem, wo also, ihr seht hier diese Pressemeldung, wo ihr unterstellt wird, das wäre also eine Querfrontveranstaltung gewesen und rechte Kräfte wären dort aktiv beteiligt, waren sie natürlich nicht. Und dass sie sich einmischen und wie das funktioniert, das hattest du vorhin schon dargestellt, dass das also niemals Absicht ist. Und ich kenne das auch schon von früher aus den Montagsdemos 2004, 2005 gegen die Hartz-Gesetze. Da gab es einen großen NPD-Block, der dort angetreten ist. Und der versucht wurde von den Veranstaltern dort fernzuhalten. Das waren also die Gewerkschaften und ein Bündnis. Das Dumme war, die Staatsmacht hat dann durchgesetzt, dass die mitmarschieren durften. Sie mussten zugelassen werden. Zum Glück haben es die Veranstalter so weit hingekriegt, dass die so mit 100 Meter Abstand hinterher traben mussten. Aber das war das Maximale, was gegenüber der Staatsmacht dann rauszuholen war. So, die vorletzte und letzte Folie. Bloß noch, also wie sollte man sich zur Querfrontstrategie allgemein stellen? Euch ist das sicher allen klar. Also Kleinbürger und Proletarier werden natürlich versucht, von beiden Seiten zu mobilisieren. Und natürlich von Seiten des Finanzkapitals, aber verlogenerweise. Die Begriffe und Symbole sollte man also nicht ernst nehmen. Auch die angeblichen Zielrichtungen, die Kritiken, es ist alles nur Scheinkritik. Es dient nur dazu, fortschrittliche Kräfte in die faschistische Bewegung einzubinden. Und das Problem ist, wenn man dort eingebunden ist, kann man entweder weiter mitmachen und die Drecksarbeit mitmachen oder man kann versuchen, dort rauszukommen und dann gibt's richtig Ärger. Dann ist man nämlich Feind dieser Leute, denen man sich angeschlossen hat. Und die Querfront ist also wirklich das Dümmste und Selbstmörderischste, die dümmste und selbstmörderischste Idee, auf die ein fortschrittlicher Mensch kommen kann. Und die Leute, die dort unterwegs sind, sind geschulte Faschisten, die also dort mit entsprechenden, du hattest das erwähnt, mit entsprechenden Schlagworten versuchen, die Leute auf ihre Seite zu ziehen und man müsse gemeinsam gegen das System kämpfen. Und deshalb ist es wichtig, wenn ihr irgendwelche solche Bestrebungen in eurer Umgebung seht, prangert sie an, haltet Leute davon ab, auch nur drüber nachzudenken, mit den Leuten zusammenzugehen. Eine andere Sache ist es, mit Mitläufern, Nachlatschern zu reden. Das heißt, wenn die natürlich mehrfach zu solchen Veranstaltungen gehen, sich das auf der Bühne schon ein paar Mal angehört haben, dann wissen die schon, was sie tun. Dann sind es natürlich nicht mehr die wir primär ansprechen sollten, weil die dann schon in die falsche Richtung laufen. Aber die Leute, die zufälligerweise aus Protest zum ersten Mal dort landen, die sind natürlich noch unsere Zielgruppe. Und nicht jeder, der dort mal gesehen wird, ist also gleich ein Faschist. Aber wer mehrfach dort gesehen wird, na, der ist dieser Ideologie zumindest nicht besonders fern. Letzte Folie.